du einen Kinderwunsch oder bist gerade schwanger? Dann ist das hier für dich. Hier kommt der Hey Baby Bauch Video Podcast, der Podcast für Schwangere und Frauen mit Kinderwunsch. Ich bin Sarah, approbierte Ärztin aus Berlin, dein Podcast-Host und Autorin des Babybauch-Blog. In diesem Podcast erzähle ich dir alles, was du zu Kinderwunsch und Schwangerschaft wissen musst und nehme dich auf meine persönliche Kinderwunsch- und Schwangerschafts-Journey mit. Du findest diesen Podcast auch als Video auf YouTube. Also wundere dich nicht, wenn ich manchmal von Video spreche. Und nun geht's los mit einer neuen Folge. Was ist der plötzliche Kindstod und wie kann man den vermeiden? Und ist Schlafen im Elternbett wirklich ein Risikofaktor oder ist das eigentlich totaler Quatsch und es ist sehr wohl sicher? In diesem Video gehe ich auf einige Themen ein, die sicherlich einige Gemüter erregen werden. Das schon mal vorweg, weil wir heute darüber sprechen, wie die Empfehlungen zur Verhinderung des plötzlichen Kindstods aussehen. Ja, das Thema Vermeidung des plötzlichen Kindstods ist mir ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich habe das auch schon in der Schwangerschaft immer mal wieder angesprochen. Ich habe auf Instagram darüber auch geredet, in meinen Stories, als ich meine Babyausstattung gezeigt habe. Ich habe mich leider auch immer wieder rechtfertigen müssen für meine Thesen, wie es mit meinem Kind sein wird. Das einmal vorweg. Ich hatte recht. Also, na gut, okay, das hilft uns jetzt ja nicht weiter. Ich habe das richtig eingeschätzt, wie ich mich verhalten werde nach Entbindung, genauso wie ich es mir vorher überlegt habe. Aber erstmal, um ein bisschen die Gemüter zu beruhigen. Ich werde euch die Empfehlungen geben, so wie sie entsprechend der aktuellen Leitlinie zur Vermeidung des plötzlichen Säuglingstodes sind. Diese Leitlinie ist von 2017, sie wird derzeit überarbeitet, gilt streng genommen nur bis Ende September 2022, also sprich nicht mehr lange. Vermutlich wird es ein bisschen länger dauern, bis eine überarbeitete Leitlinie rauskommt. Sollten darin größere Veränderungen auftreten, mache ich ein Update zu diesem Video. Ansonsten könnt ihr davon ausgehen, dass sich nichts nennenswert geändert hat. Ich habe auch alle aktuellen Studien zu dem Thema gelesen. Deswegen gehe ich eigentlich nicht von der Veränderung der Leitlinie aus oder jedenfalls nicht in größerem Umfang. Aber am Ende des Tages müsst ihr selber entscheiden, wie ihr mit dem Thema umgehen wollt. Ich gebe euch nur die offiziellen Hinweise und die Datenlage. Ich persönlich halte mich an die Leitlinie zu 100%. Das habe ich vorher in der Schwangerschaft schon gesagt. Da kamen dann eben die Stimmen, die sagten, ja, warte erst mal ab, bis das Kind da ist, dann machst du es anders. Deswegen sagte ich, ich habe recht, weil ich habe mich tatsächlich nicht dran gehalten. Also ich habe, das war nicht immer leicht, muss man auch ganz klar sagen. Das hat ein bisschen Kampf gegeben am Anfang. War aber für mich die richtige Entscheidung und ich habe das auch vorher schon von anderen MedizinerInnen gehört, die es genauso gemacht haben wie ich. Also da sind wir vielleicht ein bisschen gebrannt, weil wir einfach wissen, was für ein unfassbarer Horror es ist. Es ist nicht nur eine Zahl, sondern wenn man das irgendwie schon mal von jemand gehört hat, ich habe es Gott sei Dank selber nie erlebt, auch nicht im direkten Umkreis, aber es ist so, dass es immer noch vorkommt. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Abkürzung. Plötzlicher Kindstod, Säuglingstod sind beides quasi äquivalente Begriffe. Genauso gibt es noch die Abkürzung SIDS. Das ist Sudden Infant Death Syndrome, Englisch und bedeutet auch nichts anderes. Und da geht es einfach darum, dass ein Säugling plötzlich verstirbt, ohne erkennbare andere Erkrankung oder Ursache innerhalb der ersten 12 Monate. Und da spielen Atemaussetzer eine ganz große Rolle. Natürlich muss auch immer ausgeschlossen werden, dass Fremdverschulden vorliegt, also dass jemand das Baby umgebracht hat, ersticken etc. Also da kommt immer die Pathologie mit rein, aber wollen gar nicht so tief da einsteigen. Also das ist jedenfalls die Definition und die Begriffe bedeuten alle das Gleiche, egal ob plötzlicher Säuglingstod, plötzlicher Kindstod oder eben SIDS. Es ist inzwischen wahnsinnig selten geworden. Das ist die gute Nachricht. Und das liegt daran, dass die Empfehlungen inzwischen so viel besser sind. Noch in den 1990er Jahren gab es über 1000 Fälle jedes Jahr in Deutschland. Der Peak war 1991 mit 1284 verstorbenen Säuglingen. 2020 waren es dann nur noch 84 Fälle. Das ist natürlich ein drastischer Rückgang, ein sehr erfreulicher. Natürlich sind es 84 zu viel, aber man hätte auch vermutlich mit perfektem Verhalten nicht alle verhindern können. Aber da sieht man, dass die Empfehlungen sich verbessert haben und dass das einen Effekt hat. Das Risiko für einen plötzlichen Kindstod oder Säuglingstod zu versterben ist ganz besonders hoch in den ersten 3 Monaten. Dann noch, sage ich mal, bis zum 6. Monat kommt es noch vor, danach gibt es so gut wie keine Fälle mehr. Also das sind wirklich Ausnahmen. Und man muss wirklich sagen, auch in den ersten 3 Monaten treten die ersten Fälle häufig sehr, sehr früh auf. Es gibt Fälle, dass das Stunden nach Geburt passiert. Ich will mir das nicht ausmalen. Also es ist grausam und furchtbar. Aber also es ist quasi wirklich etwas, was sehr, sehr früh passiert und wo man dann immer weiter aufschnaufen kann und vielleicht auch mal 3 gerade sein lassen kann bei der einen oder anderen Empfehlung, je älter das Kind wird. Und ganz möglicherweise werden wir in Zukunft auch einen Test dafür haben. Im Mai 2022 gab es eine Schlagzeile, weil eine Forscherin aus Australien einen Marker gefunden hat, einen Blutmarker, also ein Enzym, was weniger aktiv war bei den Kindern, die am plötzlichen Säuglingstod verstorben sind. Die Frau hat ihre gesamte Lebensforschung dem gewidmet, weil es ihr selber passiert ist, weil sie ein Kind an den plötzlichen Kindstod verloren hat. Und sie hat daraufhin dann eben Gewebeproben von Kindern, die am plötzlichen Säuglingstod verstorben sind, untersucht und ist da eben auf diesen einen Marker gestoßen, auf die Butyrylcholinesterase. Und dieses Enzym war eben bei den Kindern ja von der Aktivität her stark herabgesetzt. Darauf könnte man natürlich eventuell einen Test entwickeln irgendwann und damit identifizieren, welche Kinder gefährdet sind, welche muss man besonders aufpassen. Dann könnte man die ja vielleicht auch mit einem Monitor versorgen oder mit einer anderen Art der Atemüberwachung. Ist aber aktuell noch alles Zeug Zukunftsmusik. Das Einzige, was wir haben, sind die Empfehlungen. Und jetzt kommen wir zu den Empfehlungen. So, also die wichtigste Veränderung von den 90ern zu jetzt ist die Lagerung des Kindes in der Rückenlage zum Schlafen, nicht mehr in Bauchlage. Man ist früher davon ausgegangen, dass Bauchlage gut ist, falls der Säugling erbricht, damit das Gebrochene aus rausläuft und eben nicht hinten im Hals liegen bleibt. Inzwischen weiß man es besser. Es klingt zwar logisch und Erwachsene legt man auch, wenn sie brechen müssen, in die stabile Seitenlage. Bei Kindern ist es leider keine gute Idee. Die gehören in Rückenlage gelagert zum Schlafen. Darüber hinaus, ideale Schlafumgebung für ein Baby sieht folgendermaßen aus. Raumtemperatur idealerweise nicht wärmer als 18 Grad, schafft man im Sommer nicht unbedingt. Dann sollten Sie am besten im Zimmer der Eltern schlafen, aber im eigenen Bett, zum Beispiel in einem Beistellbett. Und hier, ich höre die Aufschreie schon, bitte spart sie euch, ich gebe euch die offiziellen Empfehlungen. Wenn ihr es anders macht, bleibt es euch überlassen, aber die Datenlage und die Empfehlung ist klar, im eigenen Bett zu schlafen und das Co-Sleeping zu verhindern. Ich gehe aber noch mal gleich noch drauf ein. Darüber hinaus sollte ein Babybett relativ karg sein, sprich keine Kuscheltiere rein. Auch diese schönen, süßen, kuscheligen Bettumrandungen, Schlangen und alles Mögliche sind alles Risiken. Decken im Babybett sind auch ebenfalls ein Risiko. Vorhänge, die runterhängen, so Baldachins, die runterhängen, die das Kind ins Gesicht bekommen kann, heranziehen. Also Luisa zieht zum Beispiel jedes Tuch zu sich, was sie irgendwie in Reichweite bekommt. All diese Sachen sind potenziell gefährlich. Ich zeige euch nachher auch mal noch mein Babybett, wie ich das Ganze gelöst habe, um quasi ein bisschen Coziness zu bekommen und aber trotzdem all diese Empfehlungen zu berücksichtigen. Aber wenn es karg ist, ist das okay. Keine langen Himmel, keine Bettschlangen, keine Kuscheltiere, keine Decken, sondern in Rücken auf einem Schlafsack. Das ist so das Beste. Und was auch schützt, ist tatsächlich Stillen. Man weiß nicht warum, aber gestillte Kinder haben ein niedrigeres Risiko, am plötzlichen Säuglingstod zu versterben. Und was auch tatsächlich sinnvoll ist und von wo man das auch, was man eben auch weiß, ist Schnuller. Ja, ich höre auch jetzt schon wieder die Anti-Schnuller-Fraktion. Schnuller, Saugverwirrung und so weiter. Kann ich gerne mal ein separates Video zum Thema Schnuller machen. Luisa kriegt einen Schnuller. Sie hat den Schnuller auch schon seit der 5. Nacht, also tatsächlich ein bisschen früh. Also würde ich ehrlich gesagt auch nicht empfehlen, so früh anzufangen, aber haben wir gemacht, ist gut gegangen. Sie liebt ihren Schnuller, man könnte das Kind manchmal daran hochziehen. Sie trinkt aber trotzdem super an der Brust inzwischen. Also Stillprobleme habe ich in den Griff bekommen, aber auch dazu anderes Thema. Ja, auf jeden Fall reduziert ein Schnuller nachweislich das Risiko, am plötzlichen Säuglingstod zu versterben, um 30 bis 60%, je nach Studie. Also Das ist tatsächlich was Gutes. Es gibt ein paar Erklärungsversuche, warum, von wegen Öffnung der oberen Atemwege, leichterer Schlaf, dass das Kind sich eher weniger in Bauchlage später dreht. So genau weiß man es nicht, aber es sind alles Erklärungsversuche. Und auch noch, was auch zu vermeiden ist, gerade das Pucken oder auch Swaddling genannt. Sobald die Kinder sich drehen können, muss man da sehr, ganz am Anfang ist es wegen Hüftfehlstellung nicht gut, aber nicht so gefährlich. Gefährlich wird es vor allem, wenn die Kinder sich in Bauchlage drehen können, weil gerade wenn sie in Bauchlage gepuckt waren, war das Risiko erhöht. Also insofern, ja, wenn ihr puckt, dann sei euch gesagt, dass es nicht gut ist für die Hüfte, aber wenn sie das, wenn ihr es ganz am Anfang macht, ist es zumindest vermutlich nicht so gefährlich, weil das Kind trotzdem am Rücken liegen bleibt und die Risikoerhöhung durch Pucken eben vor allem in Bauchlage zustande kam. So, bevor ich jetzt noch kurz mit euch zu meinem Babybett rübergehe und euch meine Lösungen zeige, kurz nochmal das Thema Co-Sleeping angesprochen. Also, grundsätzlich, wenn ein Baby im Elternbett mitschläft, das ist schön, ich verstehe das total. Wir haben sie morgens auch, wenn wir wach sind, total gerne zwischen uns. Ist das Risiko erhöht. Es gibt einmal das Risiko des Todes durch Überrollen. Das ist aber sehr selten, dass das Kind überrollt wird vom Elternteil im Schlaf. Kann aber vorkommen. Aber es besteht einfach ein höheres Risiko, weil in eurem Bett sind Decken, es sind Kissen, eure Matratze ist möglicherweise nicht so hart, wie eine Babymatratze sein muss. Da, falls ihr euch mal wundert, warum die so hart sind, das liegt auch daran. Es kommt auch eher zu einem Wärmestau. Auch deswegen sind die Matratzen häufig, also gute Matratzen haben so Lüftungslöcher, damit es auch nicht so zu einem Wärmestau kommt. Es ist ein erhöhtes Risiko. Das Risiko ist nur moderat erhöht, solange die Mutter und der Vater nicht rauchen und nicht trinken. Es kommt nämlich immer häufig als Argument, ja, das ist aber nur dann gefährlich. Stimmt nicht ganz. Also es ist so, dass tatsächlich in den Studien das Risiko nur dann wirklich deutlich erhöht ist, wenn das noch mit dazu kommt. Aber auch ohne alle anderen Risikofaktoren sieht die Datenlage aktuell so aus und es ist in keinster Weise protektiver. Auf Social Media habe ich manchmal auch gehört, ich habe gehört, in der neuen Studie heißt es, das schützt sogar. Da gibt es keine Studie, die irgendeinen schützenden Effekt zeigt. Leider nein, so gerne wir das vielleicht hätten. Und ich gebe es auch zu, ich fände es auch schön, wenn sie an mir gekuschelt schlafen dürfte. Und es war knallhart, es war wirklich hart für mich, so die ersten Nächte direkt in der Klinik im Beistellbett zu schlafen. Sie hat von Nacht 1 an neben mir im Beistellbett gelegen und ich habe geweint und sie hat geweint. Und jetzt kommt es mir auch schon wieder hoch, wie jedes Mal, wenn ich darüber rede. Aber das war gut für mich, um sie ans Beistellbett zu gewöhnen. Und es geht jetzt auch gut. Ja, sie würde sicher hervorragend an mir dran schlafen. Und vielleicht, wenn sie 6 Monate alt ist und es dann immer noch möchte, darf sie das vielleicht auch aktuell nicht. Und ja, wie gesagt, ihr müsst für euch selber entscheiden, aber die Datenlage ist leider so, dass es nicht empfehlenswert ist. Ja, und ich hoffe, das hilft euch ein bisschen, das Thema plötzlicher Kindstod vermeiden zu verstehen. Die Empfehlungen sind, wie gesagt, nicht meine persönlichen, sondern die von der Leitlinie. Sollte es ein Update geben, wenn die neu rauskommt, werde ich euch informieren. Und in dem Sinne verabschiede ich mich von euch und hoffe, dass euch das Video ein bisschen weiterhilft bei der Einrichtung von eurem Babyzimmer. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch und geh sicher, dass du die nächste Folge nicht verpasst. Oder schau doch auch mal auf meinem Blog www.babybauchblog.de vorbei und natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Dort führe ich dir auch regelmäßig Produkte vor, die ich selbst in meiner Kinderwunsch- und hoffentlich bald Schwangerschaftszeit ausprobiert habe. Und natürlich ist der Babybauch-Blog auch auf anderen Social-Media-Kanälen vertreten. Egal, ob du in meiner Facebook-Gruppe mit mir und anderen Frauen diskutierst oder dich mit mir auf Instagram vernetzt. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Woche.